Hey, ich bin, und ich habe schon einen Jingle dafür entwickelt, die Treppe des Todes gelaufen.
Das klingt wie die Showtreppe von Wetten, dass?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Fang vorne an.
Also, letzte Woche war der erste richtige Urlaubstag, als wir gesprochen haben. Und gestern war der erste Tag, an dem ich einfach wirklich so richtig urlaubsmäßig rumgehangen habe, glaube ich. Also, wo man so wirklich gesagt hat, ist mir egal, was ihr alle macht. Also, alle Menschen, die so mit hier sind, ist mir egal, was ihr alle macht, ich mache nichts. Und ich bin einfach zu Hause geblieben, habe auch viel Zeit drinnen verbracht, weil es wirklich unerträglich heiß und sehr, sehr schwül ist. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das kenne ich nicht von dieser Insel hier. Das hat es hier noch nie gegeben in den letzten 11 Jahren. Aber dieses Jahr ist es hier unfassbar schwül.
Darfst du, ich habe nicht gefurzt, mein Stuhl, Entschuldigung, mein Stuhl macht ein komisches Geräusch. Es war mir wichtig, dass du das weißt. Darfst du verraten, willst du verraten, auf welcher Insel du bist, oder ist es ein Geheimnis? Das wäre ja auch völlig in Ordnung.
Also ich habe jetzt die letzten Tage nicht Baywatch gehört, aber da ich mit Jakob hier rumhänge, gehe ich schwer davon aus, dass er schon erzählt hat, dass wir auf Ibiza sind.
Ach so. Okay. Ibiza.
Ibiza. Da ist es aber jetzt irgendwie so, ich weiß es nicht, ich kenne das. Also wirklich, das klingt total bescheuert. Ich will jetzt nicht mit dir über das Wetter reden, aber ich kenne das Wetter so nicht. Und das ist so richtig, du sitzt abends bei gefühlt noch 35 Grad um 11 Uhr draußen und es ist so luftfeucht, dass du dich alle 3 Minuten umziehen kannst. Es ist wirklich, ich glaube, letzte Woche war ein Tag, da habe ich die Luftfeuchtigkeit von Bangkok und von Ibiza verglichen und die Luftfeuchtigkeit in Ibiza war 10% höher.
Es gibt so ein Level von Schwülheit, wo Männer im Urlaub anfangen, ihre Hemden so alle 3 Minuten vom Bauch wegzuzupfen, um so einen kurzen Moment des Luftstroms unter dem Busen zu haben. Macht ihr das schon?
Ich sag dir, wie es ist. Die letzten 3 Knöpfe des Hemdes sind gar nicht mehr geschlossen. Früher habe ich mich immer über die Typen aufgeregt, die so durch die Stadt gelaufen sind, wenn man im Urlaub war, die dann einfach nur so einen Knopf am Hemd in der Mitte, so unteres Drittel, geschlossen hatten. Und mittlerweile ist mir scheißegal, weil es wirklich, es ist so unerträglich heiß. Es ist genauso, wie du es beschreibst. Es ist, man sitzt irgendwo und man steht auf und dann hat man hier und hier, also links und rechts unterhalb der Brust, so richtige Schweißnähte. Und trotzdem ist es aber so, dass man ja irgendwie, wenn man im Urlaub sich so der Füllerei hingibt und hier mal was Leckeres isst und da mal vielleicht auch ein Bierchen oder ein Weinchen zu sich nimmt, habe ich dann das Gefühl, ich muss immer Sport machen, weil natürlich auch die Entschuldigungen, die man zu Hause hat, heute sind viele Termine, heute kann ich keinen Sport machen, die gelten ja im Urlaub nicht, weil man hat ja keine Termine. Und dementsprechend habe ich versucht, mir hier so eine kleine Laufstrecke in der Nähe zusammenzubasteln, die jetzt nicht wirklich lang ist, das sind vielleicht 4 Kilometer oder 4,5, wenn es hochkommt. Und habe aber die Tage im Wald, es ist nicht weit von hier, es ist ein kleiner Hügel, in den ich immer reinlaufe und wieder runterlaufe. Hoch ist immer die Hölle und runter noch viel schlimmer, weil beim Hochlaufen meine Beine so leer gepumpt sind, dass ich beim Runterlaufen mir fast bei jedem Schritt irgendwas breche, weil ich einfach keine Kraft mehr habe, die Geschwindigkeit abzufangen, die ich dann drauf nehme. Und dann brause ich immer mit 300 Sachen den Hügel darunter. Aber da habe ich auf einmal so im Nichts und wirklich auch ins Nichts führend, da ist einfach eine Treppe. Da ist einfach, ich habe sie abgezählt, 166 Stufen und die fängt im Nirgendwo an und endet im Nirgendwo.
Moment, also auf dem Berg, wo du sowieso hochläufst, ist eine Treppe.
Da habe ich eine Treppe entdeckt. So rechts im Gebüsch hochgeguckt und dann war da auf einmal so waren da Stufen. Dann dachte ich mir so, das interessiert mich jetzt, das muss ja irgendwo hinführen. Aber es führt halt faktisch nirgendwo hin, da ist einfach Ende da oben.
Vielleicht wollte die Inselregierung diesen Berg weniger barrierefrei machen.
Vielleicht, ja. Das ja, also habe ich mir aber vorgenommen, dass ich diese Stufen, so oft ich kann, im Urlaub hochlaufe und mein Ziel ist es, irgendwann diese 166 Stufen am Stück zu schaffen. Das klingt jetzt so total, wo ist denn das scheiß Problem? Aber es ist die absolute Hölle. Ich habe einen sehr langen Hals, das wissen alle, und mein Puls schlägt wirklich am absoluten oberen Limit, wenn ich bei Stufe, ich glaube 118 habe ich heute Morgen geschafft.
Ich überlege gerade, wie viele Stufen so ein normales Geschoss ist.
Ich glaube 26.
Hast du das schon mal abgezählt oder ist es so eine Architektengrundregel?
17 oder 27, irgendwie, da gibt es glaube ich sogar eine DIN.
Also ich würde eher sagen 27 als 17, oder?
27, ja.
27, lass mal 25 ist leichter zu rechnen, das heißt es sind, 5, 6, 7, 7 Geschosse, 8 Geschosse ja. Vielleicht, die du da hochläufst?
860, nee 7.
Ich hasse Treppenlaufen so sehr, dass ich, es gibt Freunde von mir, die wohnen irgendwie im 4., 5., 6. Stock. Ich treffe mich nicht mit denen zu Hause, wenn die keinen Aufzug haben. Nicht, weil ich sage, ich will per se, Also es ist jetzt nicht, dass ich ausspreche, ich treffe dich nicht, weil du im 5. Stock wohnst. Aber der Gedanke, dass ich mich mit denen treffe und dann muss ich diese 5, 6 Stockwerke da hoch und dann kommt man da oben an und dann ist man so mega außer Atem. Aber man will ja nicht zugeben, dass man mega außer Atem ist. Deswegen macht man dieses flache Atmen. Und
was noch viel schlimmer ist.
Und genau, was so viel schlimmer ist. Und dann versucht man aber natürlich über dieses eine Atemnot haben wegen der Anstrengung wegzureden und dann fängt man an so leicht zu schwitzen und dann sitzt man da und muss erstmal, genau, ein Wasser würde ich gerne nehmen und dann will man das Wasser aber auch nicht so trinken, als wäre man so erschöpft von diesen 5, 6 Stock. Also das ist mir alles viel zu unangenehm. Deswegen glaube ich, unterbewusst vermeide ich mich mit meinen 5 oder 6 Stockwerkfreunden im 6. Stockwerk zu treffen, sondern ich sage, lass mal einen Kaffee trinken gehen. Lass doch mal draußen irgendwo schön ebenerdig ein kleines Getränk zu uns nehmen. Ich hatte aber auch mal eine Wohnung im 5. Stock, da musste ich in den Keller zum Waschen. Deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen traumatisiert.
Oh.
Ja, ja.
Das
war quasi mein.
Wie war das in der Wohnung mit dem Müll?
Den habe ich einfach aus dem Fenster geworfen. Das war im Grunde mein Ibiza-Urlaub damals. In Freiburg in einer Einzimmerwohnung mit im 5. Stock. Da bin ich ja auch die Treppen gelaufen. Das ist ja quasi wie auf Ibiza morgens um 7 Uhr, wenn ich Sport mache.
Ja, aber es ist wirklich, also ich finde es so verrückt. Warum baut jemand Stufen ins Nirgendwo? Da gibt es nichts. Da gibt es gar nichts. Das sind einfach 166 Stufen. Aber und das Krasse ist, bei Stufe 100 steht sogar 100 drauf.
Vielleicht war das so ein Bauprojekt, das einfach nicht mehr finanziert wurde. Ab Stufe 100, wie viel? 86? 66?
Ja, 166 Stufen.
166.
Die letzten sind so groß, dass du kannst jede Stufe so in einem Schritt nehmen. Ne? Also die sind schon ein bisschen länger oder ein bisschen tiefer. Du kannst jede Stufe in einem Schritt nehmen und die letzten, ich sag mal 15, 20 sind so groß, dass du dann auf einmal so komplett aus dem Rhythmus raus bist.
Ah, die haben
so
keinen Bock mehr gehabt. Die wollten irgendwann Strecke machen.
Ja, aber wir sind so, komm, scheiß drauf hier. Lass jetzt hier nicht die kleinen, schönen Treppen machen, lass die langen Treppen machen. Aber es ist richtig schlimm. Und das Krasse ist, wir wohnen seit einer Woche in einem Haus, in dem es 40 Grad sind, weil die Lüftung kaputt war.
Ah.
Aufgrund dessen, dass es draußen auch noch schwül war, war es hier wirklich unerträglich heiß. Und ich bin eh so krass dehydriert von der Woche hier, dass ich mich dann noch da irgendwie diesen Berg hochquere. Ich bin so richtig stolz auf mich. Aber ich wollte heute Morgen wirklich laufen gehen, damit ich was zu erzählen habe. Weil ansonsten meine Woche wirklich daraus besteht, mich von links nach rechts zu drehen, mit irgendwelchen Menschen, die ebenfalls hier sind, WhatsAppen zu schreiben und zu sagen, wann trifft man sich denn wo, wollen wir irgendwo essen gehen, ach nee, kommt doch einfach rum, ich mache einen Salat und für viel mehr reicht's eh nicht, weil viel mehr kann man nicht essen. Es ist so krass, dass ich habe noch ein Thema mitgebracht, nee, noch zwei Themen.
Jo,
ich
hab das Gefühl.
Aber vielleicht machen wir einfach 3 kurze Folgen diese Woche, anstatt eine lange.
Dafür, dass du im Urlaub bist, hast du ganz schön die Spritze im Arm. Also du hast
Spritze im Arm?
Naja, du bist ganz aufgeputscht. Du hast.
Ja, ich habe ja nichts, ich habe ja gar kein Outlet. Vielleicht ist das einzig Positive.
Wollte
ne?
gerade sagen.
Ich hab angefangen, Liegen im Garten zu verschieben, um zu gucken, wo man am besten pennen kann.
Vielleicht hast du uns und auch dich selber hinters Licht geführt oder du hast die falsche Verkaufe gemacht, weil auf der einen Seite, ja, du erlebst wenig, auf der anderen Seite hast du offensichtlich wenig Möglichkeiten sonst zu senden als diesen Podcast. Weil ich weiß nicht, wir sind irgendwie seit 10 Minuten unterwegs und du bist wie so ein 9-jähriger Junge, der mit großen Augen einfach alles erzählt und ich bin dehydriert und gestern habe ich liegen und dann gibt es eine Treppe und ich finde es super, aber ich glaube, du musst keine Sorge haben, dass du zu wenig zu erzählen hast.
Okay,
ich hab das Gefühl,
dann bin ich beruhigt, aber ich habe den Anspruch, weil ich will dich ja natürlich auch, ich möchte ja, dass du zufrieden bist mit mir.
Ich bin super zufrieden. Ich bin vor allem total zufrieden, weil ich so viele Fragen habe. Die eine Frage ist, warum bist du dehydriert, nur weil du im Urlaub bist? Du weißt schon, dass du nicht heilfasten musst im Urlaub. Du kannst einfach Wasser trinken. Du darfst Wasser trinken
ja,
im Urlaub.
Also jetzt wird es komplex. Ich bin kein Freund von, das klingt jetzt so nach Moralapostel, aber ich hasse nichts mehr als diese billigen spanischen Plastikflaschen.
Ah, ja, ja, die man so, die ganz dünnes Plastik haben, die so
knautschen. Ja, und auch überhaupt, finde ich, ist so Wasser in Plastikflaschen, das kann man jetzt auf ganz vielen Ebenen auslegen. Mir geht es da wirklich um den Aspekt von, wenn es Wasser in Glasflaschen gibt und ich eben Urlaub bin, dann muss ich nicht noch zu denen gehören, die hier Plastikflaschen kaufen, weil du bist ja im Sommerurlaub in Spanien, palettenweise werden da jeden Tag die Plastikflaschen irgendwo auf eine große Fläche geschoben in den Supermärkten und die Leute nehmen sich palettenweise diesen Scheiß mit. Wenn man aber nicht anfängt, auch Glasflaschen zu kaufen, wird das wahrscheinlich sich nicht verändern. Und ich weiß, dass man da jetzt wieder eine Diskussion aufmachen kann, sind Plastikflaschen schlimmer als Glasflaschen wegen Transport und. Aber ich möchte gerne Glasflaschen kaufen und es gibt halt sehr wenige Glasflaschen in spanischen Supermärkten. Das heißt, ich muss muss mir das Wasser hier ein bisschen rationieren. weil aufgrund dessen, dass ich wirklich mir weiß ich nicht, ich habe mir das vorgenommen, dass wir Glasflaschen haben und ich möchte da nur Glasflaschen haben. Das heißt, ich trinke wenig.
Du machst also im Grunde einen kapitalismuskritischen Durststreik auf Ibiza.
Sowas, genau. Ja. Nicht nur, hier war tatsächlich, ey, das ist die Geschichte, ich habe noch eine Geschichte. Boah, mir ist noch eine Geschichte eingefallen. Erzähl ich gleich.
Bin erleichtert.
Erinnere mich an die Yacht von der Tochter von dem Walmart-Besitzer.
Okay.
Und ganz normale Themen. aber die, genau, Glasflaschen. Das heißt, wir gucken mal darauf, dass wir die Glasflaschen kriegen. Dann hat man schon mal weniger Wasser zu Hause. Jetzt haben wir aber die letzten zwei Tage, waren wir nicht einkaufen, weil wir so genug Zeug im Kühlschrank hatten. Und das Wasser neigte sich dem Ende entgegen. Aber keiner ist losgefahren, obwohl ich die Tage noch erzählt habe, wie schön ich es immer finde, wenn ich im Urlaub einfach einkaufen gehen kann und mich gerne nochmal ins Auto setze und irgendwas hole. Ist es diesmal anders, weil es so schwül ist und so anstrengend. Und ich bin wahrscheinlich auch einfach älter geworden und dann fällt mir das nicht mehr so leicht, einfach mich ins Auto zu schwingen. Guck mal, da trinkt sie einfach aus der Glasflasche.
Ich wollte gerade, ich hab eine Wasserflasche in Glas und ich trinke für dich, auf dich. Ich hydriere mich für dich mit aus Solidarität.
Das finde ich gut. Dankeschön. Es bringt mir rein gar nichts, aber ich finde gut, dass du nicht dehydrierst. Ja.
Ja. Ich bin kurz davor, Aktion Sorgenjoko zu gründen, weil das ist natürlich die absolute Hölle, was du da beschreibst. Die Klimaanlage im Ferienhaus funktioniert nicht. Heute Morgen das Joggen im Urlaub war ein bisschen anstrengend. Ist zu warm, um im Supermarkt zu fahren. Das ist, mein Leben hier in Berlin ist deutlich besser.
Was ist in Berlin los? Ich habe auch gefühlt eine Woche keine News mitgekriegt. Ist es heiß? Ist es bei euch auch heiß?
Nee, bei uns. Heute geht's. Ich habe ein bisschen leicht.
Ach ja, bei uns ist heute. Nein, Entschuldigung, jetzt erzähl du.
Ich war auch weg. Ich war in Frankreich. Mhm. Eigentlich auch nicht die schlauste Idee, ausgerechnet in dem Monat, in dem wirklich jeder, der in Paris wohnt, flüchtet, weil die Stadt einfach unerträglich heiß ist, hinzufahren. Aber ich habe da eine Sache erlebt, die mich wirklich, will fast sagen, traumatisiert hat. Ich kann's nicht anders erklären. Und es geht so weit, dass ich eigentlich mit dir darüber reden möchte, ob wir nicht eine Petition starten, dass das schlicht und ergreifend verboten gehört. Ich habe mir abends, weil ich spät dran war, ein Uber bestellt. Und dann kam ein Auto an, das ein Dreitürer war. Also vorne, hinten, also hinten Kofferraum und zwei Türen links und rechts. Das heißt, es gab keine Tür, in die ich hinten einsteigen konnte. Ja. Was dazu geführt hat, dass ich die Beifahrertür aufgemacht habe, bei einem fremden Mann, das war ein fremder Mensch, der mich da, so wie das halt üblich ist, ne, bei einem Uberfahrer, habe diese Tür aufgemacht und mein Französisch ist jetzt nicht so gut, dass ich auf Anhieb sagen kann, soll ich mich auf den Beifahrersitz setzen? Ich wusste nicht, also ich war einfach ein bisschen überfordert mit der Situation, weil ich habe das noch nie gehabt, dass es ein fucking Dreitürer ist. Und dann habe ich so versucht, ihm zu gestikulieren, ob ich mich jetzt doch nach hinten setzen darf, weil du hast eben hinten rechts den meisten körperlichen Abstand zu diesem Fahrer, der ein fremder Absolut. Mensch ist. Und das ist ja auch für ihn unangenehm, wenn da alle 20 Minuten sich jemand Neues auf den Beifahrersitz setzt. 100%. Ich war so überfordert, weil du findest ja auch bei einem fremden Auto nicht sofort diesen Hebel, der dafür sorgt, dass du den Beifahrersitz nach vorne machen kannst, um dich dann danach hinten reinzuquetschen, um dann das, also ganz unangenehm. Also habe ich mich auf den Beifahrersitz gesetzt. Was, ich weiß nicht, ob du schon mal in einem leeren Auto bei einem fremden Menschen ohne Not auf dem Beifahrersitz gesessen hast, aber das ist so unfassbar nah. Du bist so nah an diesem fremden Menschen dran. Und in dem Moment, in dem ich mich hinsetze auf den Beifahrersitz, merke ich seine Reaktion an, dass es nicht so ist, wie die anderen Passagiere das lösen. Die anderen fragen nämlich einfach: Kannst du mir helfen, den Beifahrersitz nach vorne zu klappen, damit ich mich wie ein normaler Mensch nach hinten setzen kann? Es war aber, also ich kann dieses ganze Bonjour, Bonsoir Kram, den kann ich. Und ich kann das auch so verschlendert Französisch machen, dass die meisten Menschen erstmal denken, ich spreche ziemlich gut Französisch. Was dazu geführt hat, dass diese Person offensichtlich nicht geschnallt hat, dass mein Französisch einfach nicht gut genug ist, um das mit ihm zu kommunizieren, dass ich nach hinten mich setzen möchte. Und ich saß da und er schaut mich so an und hat so leicht schulterzuckend darauf reagiert, wo ich ganz klar gemerkt habe, Girl, du bist die erste Person in 10 Jahren, die sich einfach entschieden hat, sich nach fucking vorne neben mich Schulter an Schulter zu setzen. Und dann, und das war eigentlich das Schlimmste, habe ich gemerkt, dass der Vordersitz so eingestellt war, die Lehne war so steil, dass ich gemerkt habe, niemand saß hier jemals. Das ist ein Sitz, da soll kein Mensch sitzen.
Der ist extra so eingestellt, damit die Person, die hinten sitzt, mehr Platz hat.
Ja, der war war ganz weit nach vorne und der Lehne war so ganz steil. Das heißt, ich saß nicht nur Schulter an Schulter mit diesem Mann, ich saß auch noch so wie eine Ballerina im ersten Lehrjahr quasi und wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Und dann hat der Arm, und es hat mir so leid, also es war für mich wahnsinnig unangenehm, weil das ist einfach unangenehm, wenn man ohne Not näher an Menschen dran ist, aber es ist ja auch für die andere Person unangenehm.
Ich glaube, es macht es vor allen Dingen so unangenehm, weil es dir so unangenehm ist. Dann steigert man sich ja nochmal so extra rein, weil man sich denkt so, oh Gott, ich mache gerade alles falsch. Und dann fängt man ja an, sich auch so unnatürlich zu verhalten. Es macht ja alles für einen selber noch so viel schlimmer, aus dem einfachen Grund, weil man vollkommen überfordert ist mit der Situation, weil man realisiert, mit jeder Sekunde, die vergeht, stellt man noch mehr fest, wie fehl am Platze man ist und wie sehr man den Moment verpasst hat, wo man hätte sagen können, ach, Entschuldigung, das habe ich falsch verstanden.
Jetzt, wo du es beschreibst, sinkt mein Herz wieder in den Bauch, weil ich wirklich, ich habe mich diese 15 Minuten Fahrt so doll geschämt.
Du bist sitzen geblieben!
Natürlich bin ich sitzen geblieben!
Was? Ich dachte, du sagst jetzt, ey, und dann haben wir nochmal angehalten. Oh Gott, du saßt auf diesem Stuhl so falsch die ganze Fahrt. Natürlich. Weil du findest ja nicht mal die Knöpfe, oder hast du die Knöpfe gefunden, wie man den Stuhl anders einstellt?
Ich habe mich nicht mehr getraut.
Meistens sitzt man da, aber hattest du einen geraden Rücken oder warst du so ganz leicht nach vorne gekippt?
Ich war so
noch?
Leicht nach vorne, weil der Stuhl, oh weil der war so weit nach vorne gerutscht in sich, aber die Lehne war auch so weit nach vorne, damit man, das habe ich dann gemerkt, möglichst einfach diesen Sitz nach vorne machen kann, um dann als Passagier auf die Rückbank zu gehen.
Oh Gott, ist das gut.
Und nicht nur, dass ich mich es war für mich unangenehm. Weil ich natürlich dann auch so ganz demonstrativ aus dem Fenster geguckt habe die ganze Zeit, um zu zeigen, mein Gott, Paris, so schön, da schaue ich jetzt erstmal drauf, ja. Mein Gott, ja. Oh, Paris, toll.
Ach Mensch, ja.
Und er aber ja dann das Gefühl hatte, er hatte das Gefühl, er muss Smalltalk machen, weil für ihn war die einzig logische Interpretation, dass ich mich nach vorne gesetzt habe, weil ich unbedingt mit ihm reden möchte.
Um dann aber festzustellen, dass das Französisch dafür nicht ausreicht. War sein Englisch wenigstens so, dass ich euch unterhalten konnte?
Nee, dafür reicht mein Französisch. Um jetzt mit jemandem so über Wetter und wie oft bist du schon in Paris
gewesen. Sur le pont d'Avignon?
Ja, genau. Trois kilomètres à pied, ça use.
Darf ich eine entscheidende Frage stellen? Seid ihr jetzt zusammen?
Wir sind jetzt fest zusammen. Das ist eigentlich, deswegen erzähle ich die Geschichte, weil ich ziehe nach Paris und... Pierre und ich fangen ein neues Leben an.
Ja, natürlich, die Stadt der Liebe.
Die Stadt der Liebe.
Oh Gott, ich fühl's so sehr.
Und ich frage mich, und wir haben geklärt, dass ich der Lappen war in der Situation. Ich hätte das souveräner lösen können. Aber bitte, fairerweise können wir auch anerkennen, dass es völlig gaga ist, einen Dreitürer zu haben, wenn man Personen transportiert. Und die Frage ist auch, warum ist das erlaubt? Ist es in Deutschland auch erlaubt? Ist es erlaubt? Darf man tatsächlich einfach Menschen zwingen, würdelos, wie früher, wenn man irgendwie mit dem Twingo von der Mutter, von der besten Freundin vom Handball abgeholt wurde, da so an dem Rücksitz rumnesteln zu müssen. Das kann doch nicht erlaubt sein. Introvertierte Menschen müssen doch auch Rechte haben in diesem Land.
Es ist aber ja eigentlich auch so, dass er müsste ja in dem Moment, wo du die Tür aufmachst, müsste er ja wie so einen eleganten Griff um den Stuhl herum haben, wo er den Hebel hochschiebt, dass der Stuhl nach vorne geht.
Auch das ist eine Perspektive, ja.
Ja. Das gab eine ganz unangenehme Geschichte. Während Covid gab es ja, also ich lebe in München und wir wissen ja alle, dass die Firma in Berlin ist. Und dann muss ich halt nach Berlin, wenn es teilweise darum ging, irgendwelche Meetings zu haben. Und als man dann wieder so Meeting physisch abhalten konnte, war es halt so, dass ich dann immer nach Berlin gekommen bin. Und dann war das so auch gerade in Produktionsphasen immer gewünscht, dass man halt nicht hingeht und sich in ein Flugzeug setzt oder in einen Zug setzt, sondern dass man idealerweise jemanden hat, der einen fährt. So, das heißt, da bin ich häufig unregelmäßig mit ein und der gleichen Person gefahren. Und kennst du das, wenn irgendwann so der Moment verstrichen ist, dass man sich eigentlich vorgestellt hat? Also man sagt, ich bin Joko und die Person sagt, ich bin XYZ. Und man dann so nach einer halben Stunde feststellt, so shit, ich habe den Namen schon wieder vergessen, was mir regelmäßig passiert. Ich kann mir keine Namen merken. Und dann sind wir aber gefühlt 4 Monate Auto gefahren. Ich sag mal 10 Mal bestimmt in den 4 Monaten. Und wir sind immer zusammen gefahren, immer zusammen gefahren, immer zusammen gefahren. Und ich hatte dann irgendwie eine Frage an den Disponenten da von der Firma, der gleichzeitig auch der Chef von der Firma war, der quasi die Fahrten geplant hat. Und habe dann meinen Fahrer angehauen und meinte so, sag mal, kannst du mir mal die Nummer geben von, nennen wir ihn mal Cornelius, kannst du mir mal die Nummer von Cornelius geben? Ich müsste den mal anrufen, weil ich habe da eine Frage wegen der Fahrt. Und er so, ja klar, kann ich machen. mir die Nummer gegeben. Ich saß im Auto, hinten in dem Fall, sitze hinten, wähle die Nummer und sehe, wie es vorne im Display einfach die Nummer aufploppt und mein Name da steht. Und dann habe ich noch so ganz doof zu ihm gesagt, ey, das ist ja krass, hat der Cornelius jetzt auf dich umgeleitet? Und dann meinte er zu mir, nee, ich bin Cornelius. Und wir sind 4 Monate Auto gefahren und ich habe ihn 4 Monate beim falschen Namen genannt.
Wie hast du ihn genannt?
Klaus.
Oh nein.
Also der echte Name ist Ronny und ich habe Ronny, glaube ich, wirklich 4 Monate Karl-Heinz genannt oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß den Originalnamen nicht mehr, aber es war mir so, so unangenehm, weil man auch gar nicht in irgendeiner Form erklären konnte, was jetzt da passiert ist. Aber es hatte sich so verselbstständigt, dass wir uns nie mit Namen angesprochen haben, dass es halt immer irgendwann dann eher so ein ey, guten Morgen Klaus, weißt du, er hat mich abgeholt und er hat aber auch nie was gesagt, weil so, ey, ich nenne dich seit 4 Monaten beim falschen Namen, meinte er, naja, irgendwann war der Zeitpunkt nicht mehr da, dass ich es korrigieren wollte und es ist mir auch egal. Und dann habe ich gesagt, das kann dir doch nicht egal sein, das ist doch nicht dein Name, weißt du, wie unangenehm mir das ist? Und dann meinte er so, kannst du nicht auch sagen, in dem Moment, wo ich nach, also ich habe ja quasi gerade während der Fahrt nach deiner Nummer gefragt. Ich wusste auch nicht, dass du der Chef bist. Ja, er hat gesagt, ja, natürlich bin ich der Chef. Ist jetzt während Covid nicht so, dass man irgendwie 1000 Leute irgendwie durch die Gegend kutschiert und irgendwie 20 Angestellte hat, sondern ich fahre halt selber, damit der Laden irgendwie am Laufen bleibt. Und ich war dann so, ich so, oh mein Gott, ich bin im Erdboden versunken. Weil es irgendwie dann so eine ganz andere Form der, also da habe ich so viel Nähe mit diesen Menschen gehabt, wir haben uns über so viele Themen unterhalten, auch so privat, wie es bei ihm ist, wie es bei mir ist, wie es uns geht, wirklich, es war so richtig, wir hatten dann so unsere 2 Raststätten, wo wir immer einen Stopp gemacht haben.
Schön Faxedose rein.
Genau, wo wir uns eine Faxedose gestochen haben und dann irgendwie da, und es war mir aber so unangenehm, als ich ihm gesagt habe, ey, kannst du mir mal die Nummer von Ronny geben? Und er so, ja klar, das ist die da, und ich war noch so beeindruckt, dass er die Nummer im Kopf hatte, wo ich dachte so, wow, so einen Angestellten will man haben, der irgendwie die Nummer vom Chef aus dem Handy auswendig kennt. Und dann klingel ich durch und vorne auf dem Display erscheint mein Name und ich so, hä, warum hat denn der jetzt auf dich umgeleitet? Und er sagt so, ich bin Ronny. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, Ronny, es tut mir so leid. Und er so, warum? Weil ich dich seit 4 Monaten ganz anders nenne. Und er meinte so, ist doch kein Problem. Er meinte so, warum hast du nie was gesagt? Ja, weil es sich nicht ergeben hat. Ja, aber du musst es doch korrigieren. Du kannst mich doch nicht 4 Monate einfach immer gegen die Wand fahren lassen, dass ich dich beim falschen Namen nenne. Das war mir sehr, 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 sehr unangenehm.
Also für den Fall habe ich leider keinen Lifehack. Weil das ist ja einfach nur...
Das ist einfach peinlich.
Das ist so peinlich. Es gibt so Momente, die sind so peinlich. Da muss man dann auch einfach in die Welt reinschauen und sagen, das war ganz schön lappig. Ja. Dankeschön, ja. Ich versuch's morgen nochmal. Aber ich habe, glaube ich, einen Lifehack. Wenn man den Vornamen von jemandem nicht mehr genau in Erinnerung hat, und das ist, mir fällt gerade auf, dass es wahnsinnig doof ist, dass ich das jetzt im Podcast verrate. weil
damit
ganz,
alle Menschen jetzt wissen, wenn du diese Frage stellst, weißt du wohl den Namen nicht mehr. Aber sag mal den Lifehack.
Weil ich weiß for a fact, dass Menschen, bei denen ich das schon gemacht habe, diesen Podcast hören. Ich frage dann, wenn ich merke, ich bin mir nicht mehr genau sicher, ob der Name wirklich so ist. Und meistens ist es so, 80% bin ich mir sicher, dass die Person so und so heißt, aber ich möchte es nicht riskieren, den Vornamen zu nennen, dass ich dann meistens sage, wie heißt du eigentlich mit ganzem Namen? Weil niemand ist sauer, wenn du den Nachnamen nicht weißt. Das ist völlig in Ordnung, den Nachnamen nicht genau zu wissen. Und dann sagt die Person selten, also wenn ich gefragt werde, wie heißt du eigentlich mit ganzem Namen, dann sage ich nicht Passmann, sondern ich sage Sophie Passmann.
Das geht dich gar nichts an, würde ich dann sagen. So gut kennen wir uns noch nicht.
Ja, genau. Wir sind nur First Name Basis. Und das hat bisher immer geklappt und ich kann das Leuten empfehlen, weil ich mache das nicht für mich, sondern ich mache das, weil ich glaube, dass es den Menschen ja auch unangenehm ist zu merken, dass man den Vornamen nicht sich gemerkt hat. Und es ist leider so eine Sache, die wirkt so wahnsinnig unwertschätzend, aber ich nehme mir jetzt mal raus, für alle Menschen zu sprechen, die schon mal den Vornamen von jemandem vergessen haben. Es hat nichts damit zu tun, dass man die Person uninteressant findet oder uninteressanter als andere Menschen.
Null.
Sondern es ist irgendwie mit dem Kontext und dann gibt es einen Namen, den man auch schon 40 Mal gehört hat oder noch schlimmer ist, wenn der Name ungewöhnlich ist, weil dann merkt man sich ihn erst recht nicht und so. Und ja, es ist irgendwie, Vor- und Nachname erfragen kann ich sehr empfehlen, habe ich schon viele peinliche Momente mit mir gespart. Oder ich kriege jetzt das Feedback von Leuten, dass es total offensichtlich ein Trick ist und alle haben es gemerkt und alle haben nur mir zuliebe mitgespielt, kann auch sein.
Aber ich finde das eigentlich eine ganz interessante Unterhaltung, weil das ist so absurd, weil wo kommt dieser Namenshype überhaupt her? Also warum ist einem das so wichtig?
Ja, ich glaube, das kommt daher, dass man Babys super schwer auseinanderhalten kann und dann hat irgendjemand einfach entschieden,
dass man den... Ich meine, ja, nicht, weil Namen ist halt deswegen, ich sag mal, ich empfinde oder ich bin ja nicht empathischer oder ich bin nicht einfühlsamer oder ich bin nicht offener oder interessierter, nur weil ich den Namen der Person mir gemerkt habe. Ich finde das irgendwie, ich finde, wir müssten anfangen, da gesellschaftlich hinzukommen, dass es egal ist, ob man den Namen weiß oder nicht, sondern dass ja die inhaltliche Ebene viel, viel relevanter ist. Natürlich kann man irgendwann, wenn man eng befreundet ist und man möchte bei der Person klingeln, nochmal kurz anrufen, weil man sie ja wahrscheinlich unter irgendeinem Synonym abgespeichert hat, kann man kurz anrufen und sagen, wie heißt du eigentlich? Wir kennen uns jetzt 3 Jahre, ich bin heute Abend zum Abendessen bei dir eingeladen, ich weiß gar nicht, wo ich hier klingeln soll. Aber ich finde das irgendwie so absurd, dass dem so viel beigemessen wird, weil mir zumindest geht es so, wobei ich jetzt wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel bin.
Ich wollte gerade sagen,
das ist sehr einfach zu sagen. Mir geht es so, dass mir das total egal ist, ob Leute meinen Namen wissen, aber mir fällt gerade auf, meistens ist es so, dass ich auch immer derjenige in so Runden bin,
der sich nicht vorstellt.
Der sich nicht vorstellt. Ja, und vielleicht auch muss, aber gleichzeitig, und das aber auch wieder, um dem noch eine Ebene hinzuzufügen, ich finde das manchmal so unfair in Runden, wenn man Menschen kennenlernt, ja, also auch jetzt zum Beispiel im Urlaub, wenn man irgendwie zu so Gruppen hinzustößt, wo Freunde sagen, ey, komm doch mal rum heute Abend, sind Freunde von uns da, wirst du mögen, tolle Leute so, und dann denkt man sich so, ja, ich fühle mich immer so investigativ, wenn ich anfange, die über ihr Leben auszufragen und mache es deswegen nicht, weil ich mir das sehr unangenehm ist, weil ich dann so, ich denke mir, das wirkt dann so zu neugierig, weil ich das so selber immer es nicht mag, wenn ich dann zu viel Privates beim ersten Aufeinandertreffen erzählen soll oder so. Und dann denke ich mir, das Recht muss ich ja für mich genauso anwenden, darf die Person ja nicht ausfragen. Aber habe natürlich den Nachteil, / Vorteil oder Vorteil, / Nachteil, wie man es sieht, dass wenige Menschen mich fragen müssen, was ich denn beruflich mache, wenn sie aus Deutschland kommen und vorher vielleicht sogar schon von Freunden gesagt wurde, ey, und da kommt der Joko, kennst du vielleicht hier, der eine von Joko und Klaas, der arbeitet beim Fernsehen, Leute sagen ja so, ja, das, so die beiden Trottels da. Aber ich ärgere mich dann immer, dass ich eigentlich nach Hause fahre, jemanden Nettes, Neues kennengelernt habe und keine Ahnung habe, was die Person macht. Und frage mich dann immer, gerade, also wirklich Urlaubssituationen schon mehrfach passiert jetzt, frage mich dann, ist das unhöflich, wenn ich das nicht frage? Und werde ich vielleicht von diesen Menschen als, naja, der hat sich ja gar nicht für mich interessiert, abgestempelt? Oder ist das eher ein akzeptables Verhalten für ein erstes Aufeinandertreffen, dass man nicht zu viele Fragen stellt, weil aber eigentlich ja jetzt mal umgekehrt gedacht, logischerweise bei einem ersten Treffen natürlich all diese Fragen gestellt werden müssen, weil man normalerweise wahrscheinlich diese Fragen einfach stellen würde. Nur ich, aufgrund dessen, dass ich es sie nicht gerne gefragt bekomme, das Gefühl habe, dann habe ich auch nicht das Recht, sie umgekehrt zu stellen.
Ich würde gerne zusammenfassen, Joko, die bisherige Folge, die noch ein bisschen weitergehen wird. Du beschwerst dich über das Wetter auf Ibiza in deinem Urlaub. Das Ferienhaus ist nicht runtergekühlt genug. Du hast 4 Monate deinen Privatfahrer beim falschen Namen genannt. Plädierst gerade offen dafür, dass man sich die Namen von Leuten nicht merken muss. Und findest es irgendwie eigentlich ungerecht, dass du auf Dinnerpartys Leute nicht nur danach fragen darfst, was sie machen, weil du es selber nicht erzählen willst, weil du so prominent bist. This is an intervention.
Aber ich meine das doch gar nicht so.
Ich weiß.
Du weißt doch, wie ich das meine. Ich meine das ernst. Das ist ein Thema, das beschäftigt mich. Ich stehe hier auf irgendwelchen Dinnerpartys und Leute kommen so, hallo, freut mich, dich kennenzulernen. Und ich dann so, ja, freut mich auch. Und dann bin ich schon raus. Also ich merke so richtig, wie ich nicht socializen kann. Ich auch so, das absurderweise dann auch so Menschen, es sind ja auch dann Partys, wo, keine Ahnung, Spanier oder Engländer oder weiß, also andere, viele verschiedene Nationalitäten rumhängen. Und ich so richtig merke, ich habe dieses Skill nicht mehr. Ich habe dieses Social Skill, besitze ich einfach nicht mehr. Ich habe nicht die Fähigkeit, mit jemandem Smalltalk zu führen, um dann aber vielleicht da über den Smalltalk in ein interessantes Gespräch zu kommen. Aus dem einfachen Grund, weil man, und das klingt jetzt total bescheuert, weil man halt irgendwie nicht immer voraussetzt, aber doof gesagt, wenn ich in Deutschland auf irgendeiner Party bin, wissen die Leute meistens dann irgendwie, was ich mache, und dadurch bedingt ergibt sich dann immer so eine Unterhaltung, ja, wie war denn das damals beim Lippenzunähen?
Ja, es ist jetzt auch wahnsinnig einfach, daraus so ein der Promi beschwert sich darüber, wie es ist, prominent zu sein, zu machen, aber natürlich.
Aber das ist es gar nicht, sondern wirklich eher, also ich habe gerade wirklich eher das Gefühl von, dass ich an so einen Punkt gekommen bin in unserer Unterhaltung, dass ich für mich selber festgestellt habe, weil du auch so selber ja gesagt hast, es hat ja nichts Wertschätzendes, wenn man irgendwie sagt, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Das ist einfach ja eine, entweder man kann das oder man kann das nicht, Punkt. So, ich kann mir keine Namen merken, ich kann mir Gesichter merken. Aber ich frage mich, ob ich was verpasse, im Leben, aufgrund dessen, dass ich mir vielleicht hier schon 3 super spannende oder 4 super spannende neue Bekanntschaften nicht ermöglicht habe, wo ich sage, ey, anstatt hier die Liegen im Garten rumzuräumen, könnte ich mich mit der Person ja auf einen Kaffee treffen und das Gespräch fortführen. Aber aufgrund dessen, dass ich noch nicht mal angefangen habe, abzugleichen, wie denn so die Gepflogenheiten in dem Leben dieser Person sind, habe ich gar nicht die Chance zu wissen, ob es interessant wäre, mit der Person nochmal einen Kaffee trinken zu gehen im Urlaub. Und das ist, glaube ich, auch das, warum mich das so fertig macht. Ich finde, gerade in so einem Urlaub, vorige Woche war ich auf einem wirklich unfassbar tollen Abend, auf einem privaten Geburtstag, der spiritueller nicht hätte sein können, wo wirklich faszinierende Menschen gewesen sind. Und ich ärgere mich so, dass ich an so einem Abend nicht die Offenheit habe, mehr Menschen kennenzulernen. Aus dem einfachen Grund, weil ich mir selber im Weg stehe, das zu tun. Das ist ja auch, also ich bin gerade super offen, ich lasse hier fast die Hosen runter gerade, weil das wirklich sowas ist, wo ich mich ärgere, dass ich da so ein bisschen aufgrund der, sag ich mal, Sozialisation in meinem Leben in Deutschland einfach so komplett verloren habe, wie ich damit umgehe.
Wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest du keinen Smalltalk machen mit Leuten, weil du Sachen wissen möchtest über Leute, aber gleichzeitig beim ersten Treffen im Gegenzug nicht bereit bist, diesen Menschen unbedingt in gleicher Menge Informationen über dein Privatleben zu geben.
Ja.
Und du hast eben Augenhöhe gesagt. Es ist ja auch durchaus möglich, dass du dich an den Gedanken gewöhnst, dass Leute bereit sind, dir das Vorschussvertrauen zu geben, mehr zu geben als du im ersten Moment, weil du stehst dir selber im Weg, weil du nicht bereit bist, so viel zu geben, wie du haben möchtest von jemandem, um jemanden potenziell kennenzulernen, um zu dieser Person potenziell eine Beziehung aufzubauen, die dazu führt, dass du dich dieser Person dann öffnen kannst. Es wäre aber auch einfach absolut möglich, dir selber zu erlauben, dich selber als interessant genug einen Gesprächspartner zu sehen, dass du eben gar nicht, ich sag mal, Joko Winterscheid Cosplay machen musst in so einem Smalltalk, sondern die Person weiß, wer du bist, die Person weiß, dass du wenig über dein Privatleben redest und vielleicht ist die Person auch einfach bereit, was von sich zu erzählen und erwartet gar nichts im Gegenzug. Vielleicht musst du gar keine Gegenleistung für die Tatsache bieten, dass jemand mit dir privat sich unterhalten möchte. Weil das ist ja die Grundlage von diesem Dilemma.
Hast du vollkommen recht. Das finde ich gut. Guck mal, haben wir tatsächlich ein privates Thema in meinem Leben nicht gelöst, aber mir zumindest einen Lösungsansatz gegeben, mit dem ich jetzt mal arbeiten kann. Also vielleicht ist genau das, ich glaube wirklich, dass ich mir da vielleicht so ein bisschen selber im Weg stehe, das ist ja das, was du sagst, ne? Dass man halt aus Gepflogenheiten, die man sich irgendwie so angeeignet hat.
Nee, keine Gepflogenheiten, Selbstzweifel.
Oder selbst, okay.
Also das ist jetzt, ich glaube auch nicht, dass du damit, ich glaube, ich habe das genauso wie du, aber ich glaube, dass wenn man, bevor man ein Gespräch mit einer fremden Person angefangen hat, bereits Sorge hat, dass wenn man zu viel fragt und aber weniger antwortet als diese Person, lieber das Gespräch nicht führt, als es einfach zu führen und im Zweifel, wenn das Problem aufkommt, zu sagen, aha, sorry, aber das ist mir ein bisschen zu privat. Der Worst Case ist, dass die Person sich umdreht und denkt, weiß ich nicht, fand ich doof. Das ist das Schlimmste,
ja,
was passieren
kann. Dann ist eigentlich auch egal, weil genau. Dann weiß man ja, dann ist eigentlich auch, weil da muss man dann vielleicht einfach einen Haken hintermachen, ja. Ne, und sagen, dann war es aber auch nicht wert. Aber
das ist ein klassischer Fall von Selbstsabotagen, Joko Winterscheid.
Ja,
aber ich weiß nicht, warum ich gerade mit Teddy geredet habe. Ich glaube, weil es mir zu tiefsinnig wurde und ich das Gefühl hatte, ich mache hier einen auf Therapeutin.
Ich muss mal gucken, dass ich mich hier nochmal irgendwo einladen lasse auf einem Social Event und dann werde ich das mal anwenden und einfach.
Find mal ein paar Freunde.
Ja, genau. Ich finde es immer total spannend, Leute im Urlaub kennenzulernen. Das ist ja wie früher, weißt du, so die Kindheitserinnerungen, das ist ja eigentlich das Allerschönste, waren doch die Urlaube, wo man irgendwo in einem Hotel war oder irgendwo an irgendeinem Ort und dann hat man irgendwie die Local Kids kennengelernt oder andere Kinder im Hotel kennengelernt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das waren für mich immer so die größten Highlights, dass man gesagt hat, so, ey, ich gehe mit der Wiebke und dem Patrick noch zu der Tischtennisanlage da hinten. Wir spielen noch ein bisschen Tischtennis. Ist das okay, Papa? Ja, ist okay, aber um 10 bist du auf dem Zimmer. Ja, kein Problem, ciao. Und dann hat man sich so getroffen und man hat so dieses krasse Freiheitsgefühl von, boah, geil, wir hängen hier bis 10 Uhr heute Abend rum und dürfen Tischtennis spielen. Das ist ja einfach nur mit 44 nicht anders, dass man sagt, ich kann selber bestimmen, wann ich nach Hause gehe, aber diese neuen Leute, die machen es aus.
Ja, aber ich fände es toll, wenn man als Erwachsener, genau wie mit Kindern, sich einfach mit anderen Erwachsenen, die man gerade kennenlernt, zum Spielen verabreden kann. Weil wäre das in Ordnung, als Erwachsener zu sagen, ich habe jetzt hier Sönke und Mareike kennengelernt, das ist ein ganz nettes Paar aus Göppingen und wir treffen uns zum Bolzen, dann wäre ich irgendwie auch eher dabei, aber dass das man bei Erwachsenen, so gut, ne? Dass bei Erwachsenen sofort die Erwartungshaltung ist, dass man sich schön mal auf ein Vino trifft und dann erstmal drüber redet, wie der letzte Urlaub war und Galapagos soll ja auch traumhaft schön sein und so. Das ist mir alles irgendwie direkt zu doll. Ich finde, sich unterhalten als kennenlernen eigentlich. Also ich glaube, die besten ersten Dates sind auch nicht die, wo man sich hinsetzt und sich unterhält, sondern wo man irgendwas unternimmt zusammen. Und leider gibt es das gut, ja, außerhalb von romantischen Kennenlernen, gibt es diese soziale Konvention, dass man sich einfach mal schön auf den Wein trifft. Wenn ich Freunde kennenlernen könnte und die Person ist noch nicht mein Freund und würde sagen, wollen wir einfach einen Klettergarten, würde ich sagen, mega, falls wir uns nicht verstehen, kann ich wenigstens klettern. Aber das gibt es einfach nicht. Und ich bin aber auch gerade... Ja. Ich bin ja 29, wie du letztens erfahren hast. Ja. Und ich halte so Ende 20 oder die Vorbereitung auf die 30er für eine total magische Phase, weil ich gerade merke, es gibt so ein paar Dinge, die ich zu meinem Selbstbild zählen würde, wo ich einfach sage, so bin ich, das ist mein Charakter, das mag ich nicht. Das verfestigt sich gerade. Zum Beispiel, ich muss nicht auf Partys gehen und ich muss auch nicht mit Menschen mich unterhalten und ich bin jetzt auch nicht die Erste, die hier schreit, wenn es potenziell die Möglichkeit gibt, einen neuen Menschen kennenzulernen. Und ich genieße das sehr, dass ich langsam einfach akzeptiere, das ist ein Teil von mir, der wird auch nicht weggehen. Deswegen, ich glaube, das ist jetzt relativ druckreif, dass ich einfach jetzt nicht die Person wäre, wenn wir zusammen im Urlaub wären, würde ich nicht mit Patrick und wie hieß die andere Tischtennis spielen. Ich würde einfach zu Hause sitzen und sagen, ich gucke ein bisschen TikTok. Finde ich auch witzig.
Hießen sie nicht Sönke und Wiebke?
Ja, Sönke und Mareike waren ja aber das Paar.
Achso, bei mir waren Wiebke und Patrick. Waren.
Ja, Wiebke und Patrick. Ja. Ich würde
die Namen haben wir uns gemerkt. Ich wollte aber eben noch einen Schritt weiter gehen.
Namen kann man sich nicht merken, aber ich wollte eben noch einen Schritt weiter gehen.
Ich finde es total schön, was du gerade gesagt hast, dass man eigentlich so das Event des ersten Dates auch nochmal überdenken muss, ne? Dass man einfach, ich finde den Gedanken, also ich bin weit weg davon, ein erstes Date zu haben, aber ich finde irgendwie so den Gedanken, den du gerade geteilt hast, dass man bolzen gehen würde, das finde ich total geil. Finde ich einen total schönen Gedanken, was man alles machen kann.
Kegeln,
auch mal zu sagen, wollen wir zum Fußball gehen? Also auch so ins Stadion, weil ich finde, glaube, da zeigt sich halt sofort, was da für ein Mensch neben einem steht. Wir sagen, sieh du mal, Hurensohn, spiel den Ball jetzt ab! Entschuldigung, wo waren wir? Das mag ich. Die Vorstellung, dass man sich mit Leuten, vielleicht muss ich das jetzt hier im Urlaub machen, sagen so, ey, ich spiele grottenschlecht Tennis, aber hattest du Bock, mit mir Tennis spielen zu gehen? Oder hey, ich kann ganz schlecht schwimmen, aber hier ist ja überall Meer um uns herum, wir können doch uns morgen früh am Strand treffen, dann gehen wir eine Runde schwimmen. Das finde ich irgendwie witzig.
Vielleicht kannst du das bis zur nächsten Folge schaffen. Glaubst du, du schaffst es? Wir machen jetzt so einen Selbstoptimierungspodcast aus diesem Podcast.
Für mich.
Schaffst du das bis zur nächsten Folge, dich mit jemandem, mit dem du noch nicht befreundet bist, zu einer kleinen Aktivität zu treffen?
Vielleicht könnte ich jemanden überzeugen, mit mir die Treppe des Todes zu laufen. Ich wollte aber tatsächlich noch eine Geschichte erzählen. Ich habe die Tage wirklich eine Yacht gesehen hier. Das ist ja auch immer so absurd an diesen Orten.
Es ist also, Ibiza ist schon eine Insel, wo du damit rechnen kannst, dass sehr, sehr große Yachten von sehr, sehr reichen Menschen vorbeifahren.
Ja, ich habe so eine tolle App, die heißt Marine Traffic.
Es gibt sowas wie für Flugzeuge. Kannst du auch Yachten tracken?
Marine Traffic heißt die.
Kannst du auch nachgucken, wem die gehört dann?
Ja, das kannst du dann im zweiten Schritt.
Wirklich?
Ja. Es ist also es ist wirklich für mich ist es immer ein großer Spaß auch die Einflugschneise des Flughafens, je nachdem wie das Wetter ist, ist hier einsehbar und dann siehst du ja natürlich auch, das ist auch total pervers, also das ist auch nichts, was ich irgendwie dann toll finde, aber in welcher Schlagzahl hier kleine Flugzeuge reingeflogen kommen, also private Flugzeuge reingeflogen kommen und auch in welcher Schlagzahl hier Schiffe liegen, die einfach Kreuzfahrtschiffe sind und so kam ich eigentlich drauf und so war es dann, dass hier ist die Tage ist von Virgin Cruises und ich sage es jetzt absichtlich, dass die das waren, ist ein Kreuzfahrtschiff hier eingelaufen. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Also ich finde die Perversion der Kreuzfahrt, das finde ich, das ist so, wenn man so Urlaub machen möchte, soll man das so machen, ist es für mich nicht nachvollziehbar, weil es so krass war zu sehen, da war ich auch da unten am Hafen und das Schiff kam so rein und du hast richtig gesehen, wie der ganze Himmel hinter diesem Schiff komplett braun von Abgasen waren, von diesem Schiff. Es ist absurd, was da durch den Schornstein geblasen wird. Und es ist wirklich so krass, dass ich mich frage, warum ist es möglich, noch Kreuzfahrtschiffe irgendwie von Rede laufen zu lassen oder vom Stapel laufen zu lassen? Und warum gibt es diese Schiffe überhaupt in diesen Größenordnungen? Und jetzt war es aber so, dass hier wirklich eine Yacht in den Hafen kam, wo ich, also ich hatte keinen direkten Blick auf den Hafen, das war so verdeckt von Häusern und so und habe eigentlich gar nichts vom Hafen gesehen, aber es fuhr wirklich gefühlt noch vierstöckig über dem höchsten Haus, was ich gesehen habe, fuhr dieses Ding da in den Hafen. Hoffe. Und ich habe so gedacht, so, was ist das? Und die Kreuzfahrtschiffe liegen vorne und im Hafen liegen halt die Yachten. Das heißt, das Ding fuhr da rein, wo die Yachten liegen. Das war also kein Kreuzfahrtschiff, sondern es war eine Yacht. Und ich dachte mir so, ey, das muss ja riesig sein. Und dann habe ich mich irgendwie motiviert gefühlt, noch ein bisschen weiterzulaufen, um dann einen Blick in den Hafen zu bekommen, um dann zu gucken, wo die da gerade fährt, um, wenn man dann jetzt Marine Traffic einschaltet, zu tracken, welche von den einlaufenden Yachten ist es da gerade. Dann habe ich die Yacht gefunden. Chaos heißt die, oder Chaos, K-A-O-S.
Powername für ein Boot. Ich würde niemals auf ein Boot gehen, was Chaos heißt. Oder ist fast so ein Name wie Unsinkbar 2 für ein Boot.
Ja. Und dann habe ich gegoogelt, wer die Besitzerin ist und die Besitzerin oder der Besitzer ist oder Eigner, sagt man ja, glaube ich, in dieser Welt. Und es ist tatsächlich die Tochter vom Gründer von Walmart. Und dieses Schiff hat den läppischen Kostenfaktor von 300 Millionen Dollar gehabt.
Für den Preis kannst du es nicht selber machen, Joko.
Für den Preis kannst du nicht selber machen. So, und jetzt kam es aber und das fand ich irgendwie ganz geil, weil Ibiza hat so einen Hafen, hier gibt es keine Bereiche, wo du dann nicht hinkommst. Es gibt ja manchmal in so Häfen dann so Bereiche, da dürfen dann nur die hin, die dann auch ein Boot liegen haben, sondern die Boote liegen ganz normal im Hafen. Jeder kann da abends vorbeischlendern und sich das angucken. Und dann gab es gestern eine Aktion von Klimaaktivisten, die hingegangen sind und diese Yacht besprüht haben.
Mit oranger Farbe?
Nee, mit schwarzer und roter Farbe. Und das Einzige, was die Crew dann im Sinne hatte, während die dann dieses Ding besprüht haben, war, die Leinen loszumachen und wegzufahren. Und irgendwo war das erste Mal, dass ich so ein Verständnis hatte für die Frustration dieser Klimaaktivisten, weil ich habe 3 Tage vorher dieses Kreuzfahrtschiff gesehen, habe mir gedacht so, what the fuck? Aber die haben halt dieses Schiff hinten komplett voll gemacht. Und irgendwann dachte ich mir dann so, ja, aber ganz ehrlich, wenn das einer einzelnen Person gehört und diese einzelne Person wahrscheinlich mit diesem Schiff einen Fußabdruck generiert, der so unfassbar ist und damit einen so unfassbaren Impact auf das Klima hat, dann kann ich das irgendwo nachvollziehen, dass das Menschen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, aktivistisch zu werden in diesem Rahmen, dass das ein Ziel von denen ist und dass man sich da auch nicht wundern muss, wenn man so ein Schiff irgendwo öffentlich in einem Hafenpark in Zeiten wie diesen, dass das dann irgendwie vielleicht auch ein Ziel sein kann.
Ja, ich glaube, ich habe vielleicht das erste Mal eine Buchempfehlung für dich. Ich wollte warten, weil ich dir nichts empfehlen wollte, einfach nur um dir was zu empfehlen, weil ich glaube, so eine Buchempfehlung, je mehr die on point ist, desto mehr sorgt es dafür, dass Leute danach weiterlesen. Und ich glaube, ich habe eine Buchempfehlung für dich nach allem, was du gerade erzählt hast, vorausgesetzt, du liest gerne, ich sag mal, Sachbücher oder Essays. Also es ist kein Roman, es ist keine fiktionale Geschichte.
Sehr gerne.
Und ich glaube auch, es ist eine tolle Empfehlung für Leute, die diesen Podcast hören. Das Buch heißt schlicht und ergreifend Superjachten. Das ist ein Essay von einem französischen, ich glaube, der ist Wissenschaftler, Philosoph, aber es ist ein ganz kurzes, kleines Buch. Ich habe leider vergessen, wie der Autor heißt. Wir werden es auf jeden Fall in die Shownotes schreiben. Es geht in dem Buch schlicht und ergreifend tatsächlich nur um Superjachten, um so banale Fragen wie, warum wollen Leute Superjachten? Weil, klar, es gibt Leute, die können sich Superjachten leisten. Das wissen wir, Milliardäre, die Erbin von Walmart. Aber das beantwortet ja noch nicht die Frage, warum finden Leute das interessant, eine Superjacht zu haben? Warum gibt es diesen, was macht es mit einem Ort, wenn da Superjachten sind? Was ist die Bedeutung hinter einer Superjacht?
Faszinierend, ja, voll.
Es zeichnet auch so nach, wie Superjachten immer krasser wurden, weil natürlich vor 30 Jahren war nicht nur technisch etwas anderes möglich als heute, sondern heute gibt es auch einfach nochmal krass umverteilteren Reichtum. Das heißt, die Reichen, es klingt jetzt wie so eine dumme Heute-Show-Floskel, aber natürlich werden die Superreichen immer superreicher und können sich prozentual gerechnet noch krassere Yachten leisten. Und all das zeichnet dieses Büchlein nach. Es gibt so ein paar Stellen, über die muss man, glaube ich, über die habe ich auch so großzügig drüber gelesen, wo man diesen Menschen anmerkt, dass er Akademiker ist. Da geht es dann am Anfang auch viel irgendwie um Philosophen, die mal das und das gesagt haben. Aber das kann man mühelos überlesen. Und es ist so ein ganz total schön verspieltes Buch, weil es auch in irgendeinem Kapitel schreibt er aus der Sicht des Meeres über diese Yachten. Und das ist ein total schönes kleines Büchlein.
Geil.
Und ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, das kannst du total entspannt im Urlaub lesen. Und ich glaube, dass es sowieso für alle Menschen super spannend ist, sich mal mehr mit wirklich den ultra, ultra, ultra Reichen auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, ich manchmal in Debatten das Gefühl habe, wir halten die falschen Leute schon für ultrareich. Also natürlich ist der, natürlich, ich finde das absolut richtig, wenn KlimaaktivistInnen eine Superjacht mit Farbe beschmieren und nicht irgendwie sich auf der A3 festkleben oder auf dem Autobahnzubringer, wo Leute zur Arbeit pendeln. Also ich finde, der Feind ist da der richtigere, weil natürlich je reicher die Menschen, desto größer ist ihr Anteil an der am CO2-Ausstoß weltweit gesehen. Das ist statistisch eine, das weißt du noch viel besser als ich mit deiner Doku, das ist ja eine statistisch belegt, völlig belegbare ja. und auch belegte Sache. Und das ist ein total tolles, interessantes Buch, das ich hoffe, vielleicht lesen das Leute und vielleicht liest du es und es bereitet dir Freude, weil ich liebe so Bücher, die so eine perfekte, für mich perfekte Mischung haben aus, es ist leicht lesbar, ich habe keinen Bock, das Gefühl zu haben, dass es Arbeit ist, aber gleichzeitig lerne ich was über die Welt.
Superjachten, Luxus und Stille im Kapitalozän, Gregory Zall.
Gregory Zall, S-A-L-L-E, ne? Gregory
genau, ja.
Zall. Ja, kann ich sehr empfehlen, hat mir wirklich großen Spaß gemacht.
Du hast mich gehuckt, weil es ist absurd zu sehen, wie viele von diesen Booten existieren, die hier auch hier ja tagtäglich ein- und ausfahren und man irgendwann, also irgendwie fasziniert mich diese Welt, weil das einfach so unvorstellbar ist, dass das privat ist, dass das geht nicht in meinen Kopf, ja. Dass man, ich frage mich dann immer so, was hat man davon, dass man ein so großes Schiff hat, weil das ist ja Hotel, also das ist so, als wenn ich alleine mir ein Hotel buchen würde. Da habe ich ja auch nichts von, weil das ist einfach viel zu groß. Das ist also das ist ja nicht bewohnbar, das Ding.
Ja.
Das kann ja, also da sind ja Aufzüge drin teilweise und ich finde das super absurd und gleichzeitig super faszinierend, weil ich diese Welt für mich nicht begreifen kann. Vielleicht wird mir dieses Buch mehr helfen. Ich gucke direkt jetzt, wenn wir gleich fertig sind, wie ich mir das hier hinholen kann und wenn ich es mir digital irgendwo runterziehe, damit ich es irgendwie konsumieren kann.
Ich würde gerne noch ein bisschen bei Superreichen bleiben, beziehungsweise bei der völlig faszinierenden und auch irgendwie abstoßenden Welt von Superreichen. Wie du vielleicht mitbekommen hast, du bist ja im Urlaub, deswegen im Urlaub konsumiert man jetzt nicht so viele Medien. Jane Birkin ist gestorben.
Ja, habe ich mitgekriegt.
Model, It-Girl, Schauspielerin. Die war
eine
absolute Ikone. Ich würde sagen, eher eine Ikone für eine Generation auch über dir, also das, oder? Ich meine, ja. Die war irgendwie 78, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich kenne Jane Birkin gar nicht mehr als Schauspielerin und gar nicht mehr als Model, weil die auch gerade irgendwie ab einem gewissen Punkt ihrer Karriere gesagt hat, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, ich mache jetzt hier, ich wohne irgendwie, ich zähle mein Geld und hänge ab und mache nichts mehr, was ich wahnsinnig cool finde. Ja. Jane Birkin war für mich aber vor allem immer die Muse der gleichnamigen Birkin Bag von MS. Die Birkin Bag ist, glaube ich, eine der teuersten Handtaschen, die du kaufen kannst, Punkt. MS ist ohnehin eine der teuersten Handtaschenmarken, die du finden kannst. Es gibt wenig, was exklusiver und krasser ist. Und die Birkin, also ich hatte nie was mit dieser Marke zu tun, habe ich bis heute nicht. Also, dass ich jetzt irgendwie da stehe und sage, wow, ich möchte sowas haben. Vor ein paar Jahren, ich würde sagen vor 2 oder 3 Jahren, fing das aber an, dass es auf TikTok auf einmal unter so Fashion-Influencern eine krasse Faszination gab mit der Birkin-Bag. Das ist eine sehr schöne Handtasche, die gibt's in verschiedenen Größen, aber die ist tendenziell eher groß, man kann da viel Kram reinstopfen, die ist rechteckig, die hat jetzt kein Design, wo man dran vorbeiläuft und sagt, ich habe noch nie so eine außergewöhnliche Handtasche gesehen. Aber als dann diese Faszination von TikTok mit dieser Birkin Bag anfing, habe ich das erste Mal begriffen, was das Konzept hinter diesen Hermes-Handtaschen ist. Weil ich dann gelernt habe, weil es gibt dann so ganz viele Videos von Leuten oder vor allem von Frauen, die sagen, get ready with me, wie ich heute zu Hermes nach Paris fahre, um endlich meine Handtasche kaufen zu dürfen. Wenn du dich da so ein bisschen reinfuchst, das Konzept von Hermes ist so, dass du diese Handtasche nicht kaufen darfst.
Hä?
Also, wenn ich das richtig wiedergebe, nach dem, was ich jetzt so im Internet gesehen habe über die Birkin Bag und ich habe mich damit vorher, bevor dem Tod von Jane Birkin auseinandergesetzt, weil ich wirklich fasziniert davon war, wie die Welt von so Superreichen funktioniert. Das Interessante an der Birkin Bag ist, dass du nicht in den Laden gehen kannst und sagen kannst, ich möchte gerne eine Birkin Bag kaufen. Und die kostet ich glaube, die fangen bei 8.000, 9.000 Euro an und gehen dann weit bis, die gibt es auch im sechsstelligen Bereich, gibt es Birkenbags, so Sondereditionen.
Was?
Oder auf jeden Fall 60, 70, 80.000 Euro. Ob es wirklich, bestimmt gibt es eine für sechsstelligen Betrag. Du kannst die nicht kaufen. Was du machen kannst, ist über Jahre hinweg bei deinem MS-Shop eine persönliche Verbindung aufbauen zu deiner Shopping Associate. Die haben dann sogar im TikTok MS-Slang eine, die werden einfach mit SA abgekürzt. Du kaufst da Sachen, die du nicht haben willst, damit du irgendwann eine Birkenbag kaufen darfst. Da gibt es tatsächlich sehr, sehr reiche Menschen, die gehen über Jahre hinweg, oder vielleicht dauert es auch nur Monate, je nachdem, wie viel Geld du da in kurzer Zeit lässt, gehen dahin und kaufen sich zum Beispiel Sandalen, die kriegst du immer. Oder Seidentücher, die kriegst du auch immer. Und wenn du dann anfängst, dir einen guten Ruf zu erkaufen bei MS, kommst du irgendwann an den Punkt, an dem deine Shopping Associate dir sagt, wir hätten eine Handtasche, die bieten wir dir an, die darfst du kaufen. Und dann ist das keine Birkenbag, sondern es ist irgendeine Tasche, ein anderes Modell, das du nicht haben willst. Und dann gibt es auch Frauen, die dann beschreiben in ihren Videos, wie sie diese Handtasche natürlich nicht haben wollen, sondern die nur kaufen, weil sie wissen, wenn sie dazu Nein sagen, kriegen sie später keine Birkenbag-Angeboten. Es gibt sogar einen Begriff für diese Produkte, die Leute sich kaufen, ja, um irgendwann eine Birkenbag haben zu können. Das nennt sich Birkenbait, also wie Clickbait, Sachen, die man anbietet. Es ist Birkenbait, damit, das ist Kram, den MS zu 90% verkauft, weil es Leute gibt, die wollen diese Handtasche. Und ich habe wirklich monatelang fasziniert mir diesen Content angeschaut, weil ich nicht verstanden habe, warum Leute das mit sich machen lassen. Weil du kannst natürlich du kannst auf den Secondhand-Markt Handtaschen, also du kannst Birkenbags natürlich jetzt, heute kannst du bei eBay eine Birkenbag kaufen oder bei Vestiaire oder wo auch immer, die kostet dann eben nur das Dreifache von dem, was sie im Laden kostet, also unfassbar teuer, locker 15.000 Euro für ein sehr einfaches Modell. Und dann habe ich verstanden, es gibt irgendwann einen Punkt, wenn man sich genug irgendwie, weiß ich nicht, Cloud bei MS erkauft hat, dass die Shopping Associate, das ist dann der absolute Traum für jeden offensichtlich, sagt, du darfst dir eine Birkenbag zusammenstellen. Und dann ist das so, dass du da hingehst und dann kriegst du alle Leder, die haben irgendwie 30, 40 verschiedene Leder, alle Verschlüsse, alle Innenfutterfarben und alle Details, die du dir da irgendwie zusammenstellen kannst. Und dann darfst du dir eine Birkenbag so zusammenbauen, wie du sie unbedingt haben möchtest.
Wollen wir eine Harlequin machen?
So ganz bunt, wie dieses Harlequin-Auto, wo jedes Teil in der Karosserie eine Unterschied. Ich glaube wahrscheinlich, das geht
richtig
wahrscheinlich nicht.
Richtig torpedieren. Für 1 Million Euro im Vorfeld bei Hermes ausgegeben, einfach nur, um dann am Ende zu sagen, so, und jetzt fick ich euch richtig.
Und der Trick dahinter ist nicht, dass du dann auf einmal, also die Farben sind eben nicht so außergewöhnlich, dass du sagst, du kriegst dieses Rot nur bei Hermes. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass eine sehr, sehr kleine, ausgewählte Menge an Menschen auf der Welt an deiner Handtasche erkennen kann, dass das keine Birkenbag ist, die du einfach so, ich sag mal, à la carte gekauft hast, sondern das ist eine extra für dich zusammengestellte Sonderedition. Und das ist
one of one.
Das Einzige, was der Grund ist hinter der Faszination dieser heutigen krassen Faszination für Birkenbags, das ist dafür da, damit Ultrareiche sich nochmal abgrenzen können von Superreichen. Weil nicht nur, dass diese Handtasche, du wartest übrigens auch ein Jahr dann da drauf, wenn du die zusammengestellt hast, dann zahlst du irgendwie 25.000 Euro dafür und dann wartest du ein Jahr und dann kriegst du die irgendwann. Und der einzige Zweck dieser Handtasche ist, anderen Ultrareichen zeigen zu können, guck mal, ich bin so reich, dass ich mir wahrscheinlich im siebenstelligen Betrag, im siebenstelligen Betrag Sachen bei MS kaufen konnte, bis ich dann an den Punkt kam, dass ich mir endlich diese andere teure Handtasche kaufen durfte. So, glaube ich, funktioniert superreich sein und es wird auch immer so funktionieren, dass es diese Leute süchtig danach sind, sich abzugrenzen von anderen Leuten, die sich vielleicht auch nur einen Bruchteil von dem leisten können, was die Superreichen sich leisten können. Und ich glaube auch, ein großer Teil von dieser High-Fashion, Leute kaufen sich teure Handtasche-Faszination ist ja, dass man denkt, wenn ich die trage, dann erkennen Leute an meiner Handtasche, dass ich zu einer gewissen, zu einem Milieu gehöre. Es gibt da ja schon so ein Aufstiegsversprechen, wenn man sich eine teure Handtasche kauft. Und ich glaube, die wirklich die Superjacht reichen und die Birkenbag reichen, die werden immer irgendwelche Mini-Systeme erfinden, die dazu führen, dass es noch exklusiver geworden ist, dass man eben, und wenn man irgendwann an den Punkt kommt, dass die Birkenbag es nicht mehr ist, dann wird eine andere Marke irgendein Fantasiesystem erfinden, damit du folgende Sache eben auch nicht mehr einfach nur kaufen kannst. Es ist wirklich völlig verrückt. Stell dir vor, du bist so reich, dass du eigentlich, du musst dich irgendwie spüren und kannst das nur noch, indem dir jemand erlaubt, eine Handtasche zu kaufen.
Also super absurd und unvorstellbar. Aber also es macht ja nicht zufriedener. Weißt du, was ich meine? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das eine wirkliche innere Befriedigung auslöst, außer dass man in einem Zirkel von Menschen, die wahrscheinlich ja sich eh alles leisten können. Also es ist so, irgendwie finde ich es fast langweilig. Weißt du, was ich meine? Es ist so fast langweilig, dass du, wenn du so reich bist, dass das möglich ist, dann ist das doch das Langweiligste, was dir passieren kann, dass du sagst, okay, jetzt habe ich es endlich geschafft, jetzt habe ich in 12 Monaten 1 Million bei Hermes ausgegeben. Also wir mutmaßen hier auch sehr, muss man auch vorsichtig sein, nicht, dass man jetzt hier, ich glaube, gehört
was
Hermes
ist der Worst Case, der passiert, dass wir uns mit Hermes das verscherzen?
Ja, das ist aber, ich sag mal so, dann wenn ich meine Birkenberg irgendwann nicht habe, dann...
Das ist richtig sauer.
Wäre ich richtig sauer. Das wäre schon irgendwie witzig. Also ich müsste erstmal anfangen, überhaupt in so einen Laden reinzugehen. Aber
Langeweile ist ja das richtige Stichwort. Das ist ja ein System, das einfach nur erfunden wurde, damit Leute, die den ganzen Tag nichts zu tun haben, sich mal wieder spüren können. Weil es ist ja ganz kurz, gibt es die Illusion von, das kriegst du nicht einfach so.
Also eigentlich ist Therapie.
Ich finde Therapie ein starkes Wort in dem Fall. Ich würde Therapie ein bisschen beschützen wollen, aber im Grunde wahrscheinlich ist es das, was am nächsten an Therapie kommt für Superreiche. Und das Absurde, und dann bin ich auch fertig mit diesem MS-Thema, weil mich das echt fasziniert hat. Ich bin da eben durch den Tod von Jane Birkin jetzt nochmal so gedanklich eingestiegen. Jane Birkin als Muse für diese Birkin-Bag ist das absolute Gegenteil von allem, was ich gerade beschrieben habe. Die hat in Interviews, natürlich hat sie die Birkenbag ständig getragen, das war, sie hat sich im Grunde zusammen mit Hermes diese Handtasche ausgedacht. Nur sie hat immer nur eine gehabt, also sie hat die einfach getragen, abgerockt und wenn die durch war, hat sie bei Hermes angerufen und gesagt, ich möchte gerne eine neue. Und dann hat sie eine einzige gehabt, die immer groß und schwarz war und vor allem, die hat auf dieser Birkenbag Sticker gehabt, die hat da irgendwelche kleinen lustigen Kinderkettchen dran gemacht, die hat da das Ding voll gestopft, also es gibt ein Video von Jane Birkin, wo sie ihre Tasche auskippt einfach, da sind 40 Millionen Zettel drin, Bücher, Stifte, Kaugummis und wenn du halt heute Love diese it. Klassische Birkenbag-Frau siehst, die ist, du siehst der Handtasche an, dass die zu Hause in den Staubbeutel gelegt wird und dann wird die in ins Regal gesetzt. Und die würde auch nie ihre Birkenbag auf den Boden abstellen, weil das könnte ja für Kratzer im Leder sorgen. Und die Namensgeberin der Birkenbag hat da wirklich reingekotzt und reingeschissen, damit die schneller abgebracht. Hat da Sticker drauf gemacht, hat wirklich. Und das fand ich eigentlich als Abschluss eine sehr versöhnliche, inspirierende Sache, dass egal wie viel Geld diese Leute haben, sie werden niemals ansatzweise an den Stil und die Klasse und die Coolness von Jane Birkin rankommen, die eben es überhaupt nicht nötig hatte, so einem peinlichen System hinterherzurennen wie, oh guck mal, jetzt denkt meine Hermes Personal Shopperin, dass ich noch reicher bin, als ich eigentlich bin. Das ist ja wohl das Langweiligste aller Zeiten.
Ich möchte aber noch ganz kurz, wenn wir schon über so ikonische Menschen reden, nichts hat mich die Woche mehr gelangweilt als die Berichterstattung über Brad Pitt und die große Frage nach, ob er vielleicht einen Jungbrunnen hat. Ich möchte ganz kurz an dieser Stelle sagen.
Ich habe nichts davon mitbekommen.
Wirklich nicht? Das ist das Einzige, was ich irgendwie mitbekommen habe. Immer wieder habe ich irgendwie, weil der wohl in Wimbledon gewesen ist, wo man auch mal ganz kurz festhalten muss, dass Alcaraz Djokovic geschlagen hat, was ein unfassbares Tennismatch gewesen ist. Weil
wie
Alcaraz
heißt der eine? Djokovic?
Ja, tatsächlich, Djokovic. einer der größten Tennisspieler hier und jetzt und wurde geschlagen von einem 20-Jährigen.
Wenn ich von einem 20-Jährigen geschlagen werde, bezahle ich dafür. Okay, Entschuldigung.
Okay. Aber Brad Pitt war wohl irgendwie im Publikum da und dann gab es auf diversen sozialen Medien die große Frage nach, altert dieser Mann überhaupt? Wo ich mir dachte, ist das nicht scheißegal? Also wen interessiert, also es interessiert mich nicht die Bohne.
Dahinter steckt eine Verschwörungstheorie, das weißt du aber, oder? Jetzt weiß ich nicht, ob die Empfang weg ist, weil du oder ob du einfach nur fasziniert
bist. Nee, ich bin starr vor Spannung.
Die Verschwörungstheorie dahinter ist, dass es Leute in Hollywood gibt, die ihre Seele an den Teufel verkauft haben. Und das ist genau so eins zu eins Wort. Wirklich.
Das ist der größte Scheiß, den ich je gehört habe. Was?
Ja, und diese Verschwörungstheorie besagt als Beweis dafür, dass es Promis gibt, die ihre Seele an den Teufel verkauft haben, dass es eben Promis gibt, die altern nicht. Und das ist der Gegenwert, den sie als Hollywood-Elite bekommen für ihre verkaufte Seele.
Fuck my life.
Und der Beweis dafür ist, dass es andere Promis gibt, die im selben Alter wie zum Beispiel Brad Pitt sind, aber älter aussehen. Und tatsächlich ist das so eine ultra erzkonservativ rechtsnationale Verschwörungstheorie von irgendwelchen Spinnern in den Staaten, die sagen, die Hollywood, die linke Hollywood-Elite verkauft ihre Seele an den Teufel und deswegen sieht Brad Pitt noch so rattenscharf aus.
Oh Gott, der wird mir richtig schlecht, ne? Also das ist, wenn ich sowas höre, denke ich mir so, wie kann man ernsthaft glauben, dass das existiert? Es ist doch sowas von, es ist mir wirklich so richtig kackegal und ich ärgere mich darüber, dass Menschen Zeit darauf verwenden, Artikel zu sowas zu schreiben, also die anderen Menschen wiederum Zeit klaut, sie zu lesen, um dann festzustellen, dass da wirklich nur Rotze drin steht, weil dieser Mann irgendwie so aussieht, wie er aussieht, wo man sich wirklich denkt so, hä? Ist doch wirklich sowas von bescheuert, dumm und nicht nachvollziehbar, warum das wichtig sein könnte.
Sag mal, Joko, findest du das eigentlich wichtig, wie alt er aussieht?
Es ist mir so. Das war wirklich, war das Einzige, was irgendwie so immer wieder mein Telefon, wenn ich es dann mal an die Hand genommen habe, überhaupt.
Naja, ich hoffe nicht, dass es das Einzige war. Ich hoffe, dass du in Vorbereitung auf die nächste Folge das Thema, was natürlich in meinem Leben, das Einzige, was in meinem Leben gerade wirklich eine Rolle spielt, bearbeitest und schon planst.
Come on, Barbie, let's go, Barbie.
Yeah. Ich bin fest davon überzeugt, dass der neue Barbie-Film, der am Donnerstag rauskommt, mindestens 90% meines bisherigen Charakters ersetzen wird. Und ich möchte vor allem von dir wissen, hast du schon einen Plan, guckst du Oppenheimer, den anderen Film, der am selben Tag rauskommt, vorher und gehst dann brunchen und guckst dann Barbie? Weil ich habe bereits einen Plan gemacht. Ich habe bereits mit verschiedenen Filmexperten in deinem und auch meinem Leben beraten, in welchem Kino man Oppenheimer am besten guckt. Und habe schon einen Schlachtplan für das ganze Wochenende. Also bei mir wird es so sein, ich werde am Freitagabend Oppenheimer gucken, werde danach in eine Bar gehen, der dunkel ist, werde mich da fies betrinken und werde am nächsten Morgen brunchen, Mimosas trinken und anschließend den Barbie-Film gucken und werde versuchen, möglichst wenig Freizeit zwischen diesen beiden Aktivitäten zu haben, damit sich im Grunde anfühlt wie ein einziger Barbenheimer Stream of Consciousness.
Finde ich super gut. Ich bin natürlich jetzt in einer anderen Situation, aufgrund dessen, dass ich im Urlaub bin. Ich müsste mal herausfinden, in welchem Kino hier Oppenheimer und Barbie läuft auf Ibiza. Aber Wer will, findet Wege. Vielleicht, aber auch da müsste ich dann gucken, wo ich dann, ob ich aufs Festland dafür muss, um das hinzukriegen. Aber also ich bin geflasht davon, dass mein bester Freund Matthias Schweighöfer bei Oppenheimer mitspielt. Das stimmt,
das habe ich gesehen. Ich dachte erst, sein Gag. Also nichts gegen Matthias Schweighöfer, aber als ich gesehen habe, dass er den Trailer gepostet hat, dachte ich so, wait a fucking second.
Also ich freue mich riesig für ihn, weil ich finde es so geil. Glaube ich, dass man einfach sagen kann, dass man in einem Christopher Nolan-Film mitgespielt hat und dann auch noch Oppenheimer als Story. Und ich bin auch ein großer Fan von, Gott, ich kann seinen Namen immer nicht aussprechen, aber
Cillian Murphy?
Ja, genau.
Spricht man das so aus?
Ja, ich weiß auch nicht, ob es Killian oder Cillian ist oder Cillian.
Cillian, wäre cool.
Cillian, ja.
Cillian.
Aber Riesenfan von ihm seit der großartigen Serie, deren Name
ich Don't fuck with the Peaky Blinders.
Peaky Blinders, genau. Und
das war allerdings auch eine sehr traurige Episode im Leben von allen, würde ich sagen, als drei Viertel der Männer in meinem Alter auf einmal die Peaky Blinders Frisur hatten für ein Jahr. Da war ich wirklich ganz kurz davor, mich festzukleben vor jedem Barbier in Berlin, weil ich gesagt habe, könnt ihr bitte aufhören, den Männern in diesem Land die Seiten auf 0,2 Millimeter abzurasieren? Das ist ja furchtbar. Egal, fahre fort.
Ich hab sogar einen Freund, der angefangen hat, Schobermützen zu tragen.
Horror.
Und den Style zu übernehmen.
Ja,
aber bei ihm fand ich es irgendwie ganz cool, weil Das passte zum Gesamtpaket.
Das ist aber das Gleiche, wie als Suits rauskam, diese Anwaltsserie, wo ja. einmal dann Leute angefangen haben, sich so in ihre H&M-Hemden, nichts gegen H&M-Hemden, aber du hast ihn angemerkt, die haben jetzt nicht den Lifestyle von einem New Yorker, also von einem Manhattan-Anwalt und fangen aber auf einmal an, so Sharp Dresser sein zu wollen und haben auch so eine Krawattennadel auf einmal, wo ich gedacht habe, diese beiden Serien haben wirklich modisch mit Männern Dinge gemacht, da wird höchstens der Barbie-Film in einer Woche rankommen bei mir.
Ich bin sehr gespannt, wie du nächste Woche, wenn du hier per Video zugeschaltet wirst zur Aufnahme, wie du gedresst bist, ob das schon einen Einfluss auf dich hatte. Aber ich werde natürlich beide Filme gucken wollen und auch, glaube ich, gucken müssen, um mitreden zu können. Ob ich aber nächste Woche schon mit dir darüber reden kann, weiß ich nicht, aber ich bin sehr gespannt, was du mir erzählen wirst. Dieses Wochenende ist dein wildes Wochenende. Ist dein Barbieheimer Wochenende, genau. Ja. Und an der Stelle möchte ich noch ganz kurz Bill Kaulitz grüßen, weil ich ein Bild gesehen habe von Bill. Du sahst unfassbar aus.
Danke, dass du das sagst. Bill auf der Barbie-Premiere sah fucking phänomenal aus.
Unfassbar.
Und er liefert einfach immer ab, aber an dem Tag hat er abgeliefert. Jesus fucking Christ. Da merkt man schon, warum der Junge auch mal in Hollywood unterwegs ist.
Nee, aber das muss ich wirklich, also das Outfit, was der getragen hat, das ist so, meine Lieblingsgeschichte ist ja immer noch, dass wir bei Wer steht bei der Show, hat er bei der ersten Aufzeichnung an meine Tür geklopft. Ich wusste natürlich nicht, wer draußen davor ist. Ich hab die Tür aufgemacht, ich habe Bill gesehen und er hat nur den Satz zu mir gesagt, diese Staffel habe ich die krassen Anzüge.
Und er sollte Recht behalten haben.
Er sollte Recht behalten, ja. Und er hat eigentlich ein Outfit getragen, wo ich sagen würde, das wäre prädestiniert für, ja, ich weiß nicht, wie es mir stehen würde, ich müsste es mal sehen, aber das ist ein Wer steht mit die Show? Also, er sah unfassbar aus und ich liebe Bill Kaulitz dafür, dass er sowas trinkt. Ja.
Na gut, schwitz mal weiter, Maus.
Mari.
Und ich muss jetzt mal noch einen Red Bull mir besorgen.
Du denn?
Und dann setze ich mich in mein Zimmer zu Hause. Und warte darauf, dass die nächste Woche passiert. Mehr habe ich nicht, ich habe nur dich.
Ich guck mal, was ich erleben kann hier. Vielleicht schaffe ich noch irgendwas.
Also
Und lad dir mal Marine Traffic runter, dann kannst du mir sagen, oh, hast du gesehen, welche Yacht im Hafen ist, dann kann ich gucken gehen.
Wir haben so eine Superjachtenfreundschaft dann auf einmal. Ja. Finde ich gut.
Die Superjachten, der neue Podcast.
Zwei Superjachten tanken super. Ah, okay.
Ah, okay, gut, wir hören auf. Besser wird's nicht. Sophie?
Bis später, allzeit gute Fahrt. Ich küsse dein Herz.
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Tschüss.
Tschüssing. Sunset Club erscheint jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben, und zwar unter @dersunsetclub.
Wir hören uns, und zwar schon wieder nächste Woche.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!